Hereinspaziert, Herr Warnecke. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Flügge. Freue mich, wie immer bei Ihnen zu sein.
Herr Warnecke, heute möchten wir über das Thema sprechen, wie viel Staat brauchen wir beim Wohnen?
Ach, so. Schönes Thema.
Ich versuche ja auch immer, Themen für diesen Podcast herauszufinden, bei denen möglichst viel Erregungspotenzial bei Ihnen da ist. Beim Thema Staat, glaube ich, da werden Sie Gas geben, ne?
Ja, ich weiß. Das sind wir, glaube ich, auch ziemlich zwei Pole. Wir beiden als Berliner sind sie ja maximal für Staat. Ne? Eigentlich nur am Tropf hängend. Ich glaube, das ist faszinierend. So Berliner, Ost- und Westberliner, als ich hierher zog vor 25 Jahren, da dachten die Ost- und Westberliner, sie wären total unterschiedlich und wachsen gar nicht zusammen. Aber aus Sicht eines Zuziehenden nach Berlin war eigentlich klar, Ostberliner und Westberliner hatten eine große Gemeinsamkeit. Sie haben nämlich vom Rest des Landes gelebt und haben beide rumgejammert, beide Hälften, wie schlecht es ihnen jetzt ging, obwohl es ihnen die ganze Zeit super ging. Paradebeispiel war, damals wurde abgeschafft, der Abfertiger bei der Berliner U-Bahn. Das waren so zwei, drei Menschen, die jeden Tag stundenlang in so einem kleinen Häuschen im U-Bahnhof saßen und immer gesagt haben, Achtung, die Türen schließen jetzt, klemmen Sie sich nicht ein, weil der gemeine Berliner damals noch nicht in der Lage war, selbst von der Tür wegzutreten, wenn die U-Bahn da ein- und ausfuhr. Den kannte ich überhaupt nicht. Nirgendwo auf der Welt gab es diese Abfertiger, nur in Berlin.
Und dann die Debatten. Das liegt wahrscheinlich daran, weil sie vorher noch nie eine U-Bahn gesehen hatten. Sie kommen ja vom platten Land.
Da gab es auch schon eine. Und wie viel tausende Berliner jetzt vor U-Bahn-Zügen tödlich verunglücken, weil sie das mit den Türen nicht hinkriegen. Und in Wirklichkeit war es doch nichts weiter als Berliner durchfüttern in Ost wie in West. Also wunderbar, insofern Top-Thema, das Sie gewählt haben.
Nun gut. Herr Warnecke, können wir jetzt schon beschließen. Sie hatten ja Ihre 5 Minuten verbale Ausdünstung, aber ich versuche es jetzt nochmal neu.
Verbale Ausdünstung. Ach.
Herr Warnecke.
Herr Flügge.
Wie viel Staat brauchen wir beim Wohnen? Und da haben wir das Thema sozusagen, kommt jetzt nicht einfach zufällig hier an unseren Tisch, sondern es gibt einen neuen Vorschlag der Bundesregierung und der Länder, nämlich es soll eine Pflicht zur Elementarschadenhaftpflichtversicherung eingeführt werden. Langes Wort, ich habe es zweimal vorher geprobt, es hat wahnsinnig gut geklappt.
Ich hatte auch
nochmal überlegt, ob ich Sie auch nochmal vorsagen lasse. Wir meinen dasselbe.
Ja,
worum geht es denn da konkret?
Da geht es um eine Versicherung von Gebäuden vor Elementarschäden, die, wie es bisher der Fall ist, nicht mehr freiwillig ist, sondern für die Eigentümer zur Pflicht wird, sodass alle Immobilieneigentümer in Deutschland alle Immobilien mit einer Elementarschadenversicherung pflichtversichern müssten. Das ist der Wunsch zumindest, den die 16 Bundesländer haben und diesen mit Hochdruck an die Bundesregierung herantreiben, die deswegen eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet hat.
Aber Moment mal, also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich habe so eine Versicherung, auch wenn ich nicht weiß, wie sie offensichtlich korrekt heißt.
Und der Versicherung macht schadet das nichts. Hauptsache, sie bezahlen natürlich.
Ja, also ich habe so eine
Police. Sie haben genug Geld, geht einfach raus.
Nee, ich sage Ihnen, warum ich sie habe. Ah. Weil ich einfach grundsätzlich möchte, dass im Fall der Fälle, wie es grundsätzlich bei allen Versicherungen ist, dass ich dort abgesichert bin. Die ist auch verhältnismäßig günstig. Wo ist das Problem?
Erstmal, da sind wir tatsächlich beieinander, auch ich habe eine Elementarschadenversicherung. Jetzt komme ich hier durcheinander.
Also Sie haben keinen Elementarschaden, das kann ich bezeugen.
Zumindest noch nicht elementar, ne? Einfacher, ja, ist sehr schön. Der war, da brauchte ich ein bisschen länger, der war sehr geschmeidig. Also, Herr Flügge, ich habe eine Elementarschadenversicherung, weil auch ich im Zweifel dafür abgesichert sein möchte. Und das, obwohl ich, glaube aus Sicht eines Versicherungsmaklers chronisch unterversichert bin, aber die Versicherung gönne ich mir in der Tat. Die Frage ist eben, braucht man eine Elementarschadenpflichtversicherung? Das heißt, müssen tatsächlich alle zwangsversichert sein? Und hier kommen wir an den Punkt, warum wird das Ganze gefordert? Die Antwort lautet, die Länder wollen nicht mehr dafür einstehen, dass es im Falle von Flugkatastrophen Menschen gibt, die Hilfe brauchen und sie wollen diesen Bürgerinnen und Bürgern schlicht nicht mehr helfen. Und deswegen sagen sich jetzt, sollen die erstmal alle schön selber bezahlen und deswegen die Pflichtversicherung. Das ist ja der wahre Grund, warum die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen wurde.
Nochmal, warum gibt es Menschen, die Eigentümer sind, die sich entscheiden, nein, ich möchte keine, Gott, dieses Wort, das verfolgt uns jetzt, Elementarschadenversicherung? Warum gibt es Menschen, die das nicht machen?
Das ist der sogenannte freie Wille.
Ja,
die haben sich dafür entschieden und gesagt, wir möchten eben keine Elementarschadenversicherung haben. Vielleicht auch, weil sie sich für ein Grundstück entschieden haben, bei dem sie davon ausgehen können, dass Elementarschäden hier seltener eintreten. Diese seltsamen Wetterereignisse der letzten Jahre oder Jahrzehnte sind ja nun doch die Ausnahme. Und in den vor 20, 30 Jahren, da sagte man eben, wenn man nicht in einem Überschwemmungsgebiet von einem Fluss baut oder direkt am Wasser, am Meer, wo man eine Sturmflut kommen kann, dann ist so eine Elementarschadenversicherung eben gar nicht so dringend erforderlich. So, wenn man sich über ein Haus auf die Bergspitze setzt, dann wäre es eben schon sinnvoller, oder an einen Fluss, der mal überschwemmen kann, und dann nehmen sich die Menschen da eben eine Elementarschadenversicherung.
Also in Deutschland... Also
eine freie Entscheidung.
Ja, das ist mir schon klar, dass es eine freie Entscheidung ist. Also es soll ja zumindest keine freie Entscheidung mehr sein.
Richtig, genau. Es ist eine Bevormundung, die der Staat an der Stelle möchte, um sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen.
Und das ist genau der Punkt. Also rund 50% aller Menschen in Deutschland haben diese Versicherung abgeschlossen in Bezug auf ihr Eigentum. Und dann gibt es eben noch eine sehr relevante Menge von Menschen, ja, offensichtlich, die das nicht haben. Das heißt also, es geht da um, also vermutlich, wie die Fälle, die Sie gerade genannt haben, diese Versicherung ist einfach auch sehr, was den möglicherweise entstehenden Schaden oder das Risiko betrifft, auch sehr unterschiedlich teuer. Also ich kann sagen, bei mir kostet sie ein paar hundert Euro im Jahr.
Ja, also die sind schon, diese Versicherungen sind nicht günstig. Wenn man jetzt anguckt, welche Großschadenereignisse hatten wir in den letzten Jahren, wo auch immer die Länder dann einspringen mussten, das waren eben im Regelfall die Flutkatastrophen bei den Flüssen, also die Oderflut, die damals auch Gerhard Schröder wieder ins Kanzleramt gespult hat, oder jetzt diese Flutkatastrophe im Ahrtal. Und das Spannende ist bei dem Thema ja, wer hat da eigentlich eine gewisse Schuld? Und man muss ja sagen, noch ist es im Ahrtal nicht wirklich aufgearbeitet, aber dass es da bei der Katastrophenwarnung Probleme gab, ist keine Frage. Und was wir alle wissen, natürlich auch die Eingriffe in die Natur der letzten Jahrzehnte haben dazu geführt, dass wir eben diese katastrophalen Ereignisse haben. Ob das nun Monokulturen in den Wäldern sind, wo die Böden das Wasser nicht mehr speichern können und dann Wassermassen ins Tal rauschen, ob das Flüsse sind, die begradigt worden sind, mit kaum noch Überlaufbecken, wenn man das so möchte, also Bereichen, wo die Flüsse übers Ufer treten können und das Wasser sich ausbreiten kann, wenn es mal mehr Wasser gibt, ohne dass da Gebäude bestehen, weil da dann Wohnbaugebiete reingelegt worden sind. All diese Dinge sind ja durch staatliche Planungen und Maßnahmen und Handlungen zumindest mitverursacht worden. Und deswegen glauben wir, kann man jetzt nicht dem einzelnen Eigentümer sagen, war jetzt eben dein persönliches Pech. Nee, das ist
ja, aber Moment,
der
Moment,
Staat,
Moment.
Der ja schon lange eingegriffen hat.
Ist schon
hat,
richtig, aber
und der muss
wenn dann die Flutkatastrophe da ist, dann rufen ja die Menschen auch nach dem Staat, damit sozusagen das alles wiederhergestellt wird. Und nach dem Geld vom Staat.
Ich glaube, wenn man in so einer katastrophalen Situation ist, dass vielleicht Familie oder Freunde ihr Leben verloren haben, dass das gesamte Haus, alles, was man hat, weggespült worden ist, dann kann man schon mal bei einer solchen wirklich völlig atypischen Notstandslage auch auf die Solidargemeinschaft setzen. Man muss ja auch mal ganz klar sagen, dass eine Elementarschadenpflichtversicherung, selbst wenn die 300 oder 400 Euro kostet, wenn Sie dann da reingucken, was das Ganze abdeckt, glauben Sie mal nicht, dass jemand, der einen Totalschaden im Ahrtal hat, damit der Versicherung dann hinterher wieder dasteht und ein völlig neues Haus hat. Das ist ja auch nicht der Fall. Das ist ja dann so ein bisschen eher der so eine kleine Erstmaßnahme. Und dass man da sagt, der Staat, der in der Not, sozusagen ja auch der Staat, sind ja wir alle. Das sind ja 85 Millionen Menschen. Und dann gibt es ein paar wenige betroffen und die bekommen dann von uns allen Hilfe. Das ist ja nun eine der elementarsten Grundlagen des Staatswesens, das wir haben.
Also Sie sagen, also das ist ja auch der Grund oder beziehungsweise vermutlich der Antrieb, wovon sich der Staat hier freimachen möchte. Ne? Also der möchte diese Elementarschadenversicherung zur Pflicht machen, also eine, wie Sie gerade gesagt haben, Elementarschadenpflichtversicherung einführen, damit er im Falle von Notlagen vermutlich aus dem Schneider ist.
Genau.
Wobei man jetzt auch im Detail sagen muss, wie Sie gerade richtig aufgearbeitet haben, diese Versicherungen, wenn die zu 100% alles abdecken sollten, wären die wahrscheinlich für niemanden leistbar.
Genau, so, ne? Genau.
Also da gibt's, der Teufel steckt da auch noch im Detail.
Genau, genau.
Aber ich finde dieses Beispiel, und da möchte ich jetzt insofern mal den Bogen bekommen, dieses Beispiel ganz gut, weil es doch sehr stark offenbart, an welcher Stelle der Staat beim Thema Wohnen eine Rolle spielt oder nicht mehr spielen möchte. Und an der Stelle, wo Sie sagen, oder also stellvertretend für die Eigentümerinnen und Eigentümer in Deutschland, der Staat solle sich jetzt möglicherweise an bestimmter Stelle auch raushalten. Also wir erleben das ja seit Jahren, und Haus und Grund ist dabei, sozusagen auch den Staat dafür seit Jahren zu kritisieren.
Absolut. Also der Staat, da kommen wir, glaube ich, auch zu einer ganz philosophischen Frage. Machen die Parteien das mit Absicht, um sich Probleme zu schaffen, oder ist es einfach nur Dummheit? Aber in der Tat, der Staat greift massiv auch in den Bereich des Wohnens ein. Für andere politische Felder kann ich das nicht beurteilen, und führt eben dazu, dass er unglaublich viel kaputt macht. Das muss man deutlich sagen. Er verteuert das Wohnen in einer Art und Weise, mittlerweile schon das Bauen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, Wohnungen zu bauen, die man dann, um allein die Baukosten zu finanzieren, zu einem bezahlbaren Preis vermieten kann. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir brauchen ja ein Gleichgewicht.
Ja.
Ein Gleichgewicht. Also auch um das deutlich an dieser Stelle mal zu sagen, wir haben ja mit Deutschland ein Land und wir haben ein Mietrecht, in dem viele, viele Menschen sich so sicher gefühlt haben, schon vor 2 Jahrzehnten, dass sie gerne Mieter waren. Und Mieten in Deutschland ist ja kein soziales Stigma wie in England. Ja, wenn sie da Mieter sind, ist ja fast schon, na, sie haben ja wohl soziale Probleme. Ja. Nee, ist es nicht. Es ist ganz gesellschaftlich anerkannt, es ist gar kein Stigma, es ist völlig in Ordnung, genauso wie Eigentümer zu sein, und man fühlt sich als Mieter sicher. Warum? Weil wir schon lange ein wohl austariertes soziales Mietrecht haben.
Ja.
Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo der Staat, immer wenn er einen Einzelfall findet, meint, massiv eingreifen zu müssen. Jetzt pickt er sich hier gerade mal, nehmen wir eben die Flut im Ahrtal raus und sagt, daraus müssen wir jetzt eine Lehre ziehen, und die lautet Pflichtversicherung für alle. Wir machen das Wohnen für alle Menschen in Deutschland teurer. Und das ist das Absurde. Und das ist die Politik, die wir seit Jahren und ja mittlerweile anderthalb Jahrzehnten erleben. Frau Merkel hat die angefangen. Ja, dann muss man nämlich keine Debatte mehr führen. Das ist nämlich die Wahrheit dahinter. Man sieht ein Problem, das wird aufgebauscht, und dann wird gesagt, gut, dann müssen wir das lösen, und dann lösen wir das. Und das heißt natürlich immer in einer Art und Weise, dass man gegen den Vermieter, gegen den Eigentümer arbeitet.
Also ich mag sie jetzt kaum bremsen, weil das sozusagen...
Tun sie trotzdem.
Ja, das tue ich jetzt trotzdem. Also es ist sozusagen philosophische, steht Ihnen auch heute mit Ihrem Drei-Tage-Bad ganz gut. Das können jetzt unsere Hörer zwar nicht sehen, aber Herr Warnig ist das heute.
Sie können ja das Bild von Ihnen angucken. Sie haben ja immer ein Drei-Tage-Bad.
Genau. Ja. Also ich will jetzt auch Ihnen nicht unterstellen, dass Sie das versuchen mal zu imitieren, aber
Das kann ich nicht. Also dieser rotblondliche Teint, den Sie da haben, den kriege ich mit meinen weißen Haaren gar nicht mehr hin.
Ich weiß, der Neid steht Ihnen auch ins Gesicht geschrieben. Ach, bleiben wir jetzt mal trotzdem beim Thema und gehen wir mal ein bisschen weg sozusagen von dem Philosophischen. An welchen Stellen, meinen Sie denn, sollte sich der Staat beim Thema Wohnen mehr zurückhalten, und an welchen Stellen sollte der Staat quasi ureigene Aufgaben, wie Sie gesagt haben, der Gemeinschaft, des Gemeinwohls wahrnehmen?
Deutschland ist laut Grundgesetz, und ich glaube, das ist auch gut so, ein Sozialstaat. Und ich glaube, das definiert klar die Grenze. Dort, wo Menschen Schwierigkeiten haben, weil sie obdachlos sind, weil ihnen Obdachlosigkeit droht, weil sie sich keinen Wohnraum leisten können, dort brauchen Menschen Hilfe. Das ist Teil des Sozialstaates. Dort brauchen aber die Menschen Hilfe, und wir brauchen nicht den Staat als Vermieter. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern, die persönlich eine Krisensituation haben, helfen, diese zu meistern. Vielleicht auch, indem wir ihnen ein Dach über den Kopf geben, indem wir sie unterstützen, dass sie in ihrer Wohnung bleiben können, was auch immer alles denkbar ist. Aber zu glauben, deswegen den Staat zu einem Vermieter machen zu müssen, der alles und jedes bis hin zu der Frage, wie man baut, wie man vermietet, besser weiß und im Detail durchregelt, da haben wir ein Problem. Und diese Linie haben wir vor gut einem Jahrzehnt verlassen.
Durch
zum Beispiel Angela Merkel, die allein aus wahltaktischen Gründen gesagt hat, ja, wir brauchen eine Mietpreisbremse. Ein absolutes Gift. Warum? Weil es auf der ganzen Welt zwar schon viele Mietpreisbremsen gegeben hat, aber noch nie eine, die tatsächlich von einer demokratisch gewählten Regierung wieder abgeschafft worden ist. Die Mietpreisbremsen sind immer dann, in Anführungsstrichen, abgeschafft worden, wenn ein nicht demokratisches Regime ans Ende seines Daseins gekommen ist. Beispiel in Deutschland, wir hatten es zweimal. Die eine Mietpreisbremse endete 1945, eingeführt von den Nationalsozialisten. Die andere endete 1989, eingeführt von der SED. Ja, ist die reine Faktenlage. Das ist jetzt, also da können Sie mir jetzt keine Polemik oder Stichelei oder Emotionen. Das ist reines Faktenwissen. So, und jetzt hat, ich will Frau Merkel nicht sagen, dass sie ein totalitäres Regime ist, aber sie hat in einer Demokratie aus polit-taktischen Erwägungen die Mietpreisbremse eingeführt. Und meine Prognose ist, wir werden es zu demokratischen Zeiten der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr erleben, dass die Mietpreisbremse aufgehoben wird. Dazu hat kein Politiker den Mut. Punkt.
Das wäre nämlich, oder es ist jetzt genau meine Anschlussfrage. Sie setzen also keine Hoffnung mehr in die sozusagen demokratischen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, die den Staat wieder weiter aus dem Wohnen rauszuhalten.
Ich glaube nicht, das würde eine Einsichtsfähigkeit voraussetzen oder auch den Willen, über 4 Jahre oder 5 Jahre hinaus zu handeln. Den sehe ich derzeit nicht. Politik ist ein extrem schnelllebiges Geschäft geworden, auch von plakativen Begriffen begleitet. Das ist so. Die Tatsache, dass man versucht, den mit Politik zu gestalten über den Tag hinaus, ist derzeit nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern nicht besonders ausgeprägt. Und das ist natürlich genau das, was wir auf dem Wohnungsmarkt brauchen. Immobilieneigentümer, Menschen, die in Immobilien und Wohnraum investieren, müssen über Jahrzehnte denken. Es geht gar nicht anders, weil ein Gebäude kann sich nicht in 10 Jahren rechnen. Das rechnet sich eben erst nach 100 Jahren. Und das trifft auf eine Politik, die immer nur 4 Jahre lang denkt. Denn so lange geht das Abgeordnetenmandat oder auf Landesebene meinetwegen 5 Jahre. Und diesen Bruch schaffen wir es nicht zu meistern. Und die meisten Politiker sehen sich dann eben darin, in der Rolle, dass sie sagen, wir lösen das jetzt in einer plakativen Art und Weise, wo es dann vielleicht auch ein bisschen Jubel aus den Medien gibt. Und dann die Frage, wie wirkt sich das über die nächsten 10 oder 20 Jahre aus, überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und das ist das Problem.
Also es stehen ja jetzt aktuell keine Wahlen an, beziehungsweise die Europawahl steht in einiger Zeit an, aber das ist ja
Landtagswahlen
sind auch nicht vor der Haustür.
Bundestagswahl ist auch nicht mehr so richtig weit weg.
Wir sind jetzt, 2 Jahre. So, aber
knapp zwei. Und üblicherweise erwartet man ja, dass ja im Jahr vor der Wahl auch nicht mehr so viel Gesetze in den Bundestag
eingebracht werden. Jetzt ist Haus und Grund natürlich auch keine Institution, die in irgendeiner Form ganz klare Wahlempfehlungen abgibt, aber viele Menschen identifizieren ja sich beziehungsweise auch schaffen Vorsorge in ihrem Leben über Immobilieneigentum. Und wenn das ein wahlentscheidendes Kriterium sein sollte, ist ja die Frage, und letztendlich, wir haben angefangen mit der Elementarschadenversicherung, die zur Pflicht werden soll.
Genau.
So. Wie sollen sich die Menschen in Form von Beteiligung an Wahlen denn da entscheiden, die einen Schwerpunkt beim Thema Wohnen und Immobilien in der Entscheidungsfindung legen?
Also noch hat keine Partei nach meinem Kenntnisstand zumindest ein Wahlprogramm für die nächsten Jahre auf den Tisch gelegt. Das ist das, was man erstmal konstatieren muss. Die Frage wird der ein oder andere sicherlich für sich beurteilen müssen an der Frage, wie sieht es aus mit der Wohneigentumsförderung. Und damit meine ich jetzt nicht nur einfach erstmal, gibt es Fördermittel, sondern die Frage, gibt es Baulandausweisungen, gibt es die Möglichkeit, die Grunderwerbsteuer zu senken, gibt es vielleicht Freibeträge für das selbstgenutzte Wohneigentum. Herr Jemine, das sind aber auch
Worte. Ja, das ist mit diesen Worten hier heute ein bisschen schwierig.
Es ist aber offensichtlich etwas schwierig. Also diese Fragen sollten dann relevant sein. Und für diejenigen, die sagen, ich überlege, in Immobilien als Altersvorsorge zu investieren. Das ist ja auch der ein oder andere. Mancher fühlt sich auf dem Aktienmarkt wohl. Es gibt auch noch Menschen, die sollen auf die deutsche Rentenversicherung vertrauen. Aber er sagt, ich blicke Richtung Immobilieneigentum. Da muss ich dann natürlich auch fragen, ob es Parteien gibt, die zumindest noch einen gewissen Spielraum mit der Vermietung zulassen. Das ist ja bei dem Mietwohnungspolitik der Knackpunkt. Wenn man mit diesem Spruch, der so aus dem links-grünen Lager kommt, keine Rendite mit der Miete agiert, dann muss einem klar sein, dass man eine Wohnung nach Sicht dieser Parteien eben nicht vermieten kann und dabei Geld verdienen kann. Und wenn man diese dann wählt, dann kann man zumindest nicht sagen, das ist eine Altersvorsorge, die ich nutzen kann durch Vermietung. Dann muss man, und das sieht man ja Land auf Land ab, dann sieht man das, was jetzt passiert, dass nämlich die Immobilien von denjenigen gekauft werden, die eine spekulative Sicht auf die Immobilie haben.
Die Wohnung nicht mehr als Ware.
Die Wohnung als Handelsware sehen.
Als Handelsware.
Im Prinzip, das ist ja das Absurde. Die Leute sagen auf der einen Seite, die Wohnung ist keine Ware und keine Rendite mit der Miete, begreifen aber nicht, dass sie die Wohnung erst zur Ware dadurch machen, dass sie keine Rendite mit der Miete zulassen.
Für den privaten Kleineigentümer.
Für den privaten Kleineigentümer, der ja nicht in der Lage ist, mit so einen Objekten zu spekulieren. Der ist ja am hintersten Ende der Kette. Der kann also durch Vermietung überlegen.
Die Kastrierung dieser Möglichkeiten für den privaten Kleineigentümer machen sie erst zur Handelsware von Großkonzernen.
Genau so ist es. Und das ist halt das ist halt wieder der Punkt. Wie weit darf der Staat eingreifen? Und der Staat hat letztlich in den vergangenen 10 Jahren erreicht, dass sich Vermieten nur noch äußerst eingeschränkt lohnt. Und damit hat der Staat durch seine massiven Eingriffe Wohnen in Deutschland überhaupt erst zur internationalen Handelsware gemacht. Also
aber Herr Warnecke,
katastrophale Politik.
Die Frage ist, welche Rolle muss dann Haus und Grund in Zukunft noch mehr spielen, als Haus und Grund jetzt schon auch im Lobbying für die privaten Eigentümer spielt?
Ich glaube, dass wir mit unseren Sachhinweisen erst einmal eine Grundlage legen, die wir auch haben, die wir seit Jahren gehen und die wir auch weitergehen wollen. Ich sag den Damen und Herren das ja auch. Und ich glaube, dass der ein oder andere in der Politik das durchaus auch weiß. Aber wenn er dann vor die Wahl gestellt ist, will da mal keine Namen nennen, aber vor die Wahl gestellt ist, eine Sachentscheidung zu treffen, die ihm oder ihr aber persönlich nicht die nächste Wahl sichert, oder eine Entscheidung zu treffen, die den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag absichert. Also ganz ehrlich, da kenne ich unglaublich viele Abgeordnete, die letzteren will ich mir.
Also gut, wir wollen uns natürlich in Erinnerung.
Da kann ich aber als Haus und Grund nichts dran ändern.
Das war auch nicht die Frage. Ich meine, die Frage ist ja, ich will auch nochmal in Erinnerung rufen, dass Sie ja jetzt beim Gebäudeenergie, also beim sogenannten Heizungsgesetz, aber auch bei vielen politischen Entscheidungen, die sozusagen getroffen wurden in dieser aktuellen Legislaturperiode, wie zum Beispiel diesem Heizkostenbonus, diesem November, wie hieß das nochmal?
Ach so, der Heizkostenzuschuss, der an den Mieter gezahlt werden sollte, obwohl er eigentlich gar keine Mehrkosten durch die Bremse hatte. Auch so eine Absurdität.
Letztendlich natürlich Haus und Grund auf der letzten Meile von der Politik sozusagen wo Haus und Grund die Politik eingenordet hat, um das Schlimmste sozusagen zu verhindern.
Aber nur mit sachlichen Fakten, das ist das Absurde. Also da kann man ja nicht mal sagen, wir haben bösartig Lobbyarbeit geleistet. Wir haben ja nur gesagt, Leute, guckt, 1 und 1 macht 2.
Ja,
mehr haben wir nicht getan. Es ist ja zum Teil hanebüchen, was da überlegt worden ist. Also strotzend vor Unwissenheit. Und deswegen, die Rolle haben wir. Wir versuchen, sie weiter zu gehen. Aber die Grenze ist eben immer da.
Also die Verhinderung des Schlimmsten. So jetzt.
Nein, da will ich schon mehr als die Verhinderung des Schlimmsten. Nur es ist eben verdammt schwierig, weil es hochkomplex geworden ist. Und im Endeffekt brauchen wir reden immer von einfacher und Bürokratieabbau. Ich weiß, das sind so blöde Schlagworte. Aber wenn das Leben nur noch mit 3 Steuerberatern, 2 Rechtsanwälten und 3 Kommunikationsprofis zu regeln ist, dann drehen wir hier alle irgendwann durch. Der normale Bürger muss doch bitteschön in der Lage sein, ohne 15 Berater zu bezahlen, ein Haus zu erwerben, zu bauen und darin zu wohnen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir setzen uns dafür ein, dass Elementarschadenversicherungen weiter
freiwillig
bleiben, dass jeder Eigentümer selbst entscheiden kann, ob er eine solche Elementarschadenversicherung abschließen möchte oder nicht und insbesondere auch entscheiden kann, in welchem Umfang er die Versicherung abschließen möchte. Wir kennen das ja alle von diesen Zusatzversicherungen, die man abschließen kann, hier für Zahnersatz. Und dann kann man wählen, gibt's da nur einmal gar nicht. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr in die Zähne oder Porzellan oder sonst wie. Ich bin auch sowas von dermaßen unterversichert,
genauso wie Sie. Ich kenne mich gar nicht
aus. Also das ist diese Frage soll jeder selbst entscheiden. Wer sich entscheidet, zum Beispiel ein Grundstück zu nehmen, das direkt am Fluss steht, hat natürlich in den meisten Tagen des Jahres ein schönes Seegrundstück. Aber jeder weiß, ein Fluss kann mal über die Ufer treten und hat dann ein Risiko. Und wer sagt, das nehme ich jetzt, das Grundstück, der sollte sich auch mit der Frage beschäftigen, brauche ich hier nicht vielleicht eine Elementarschadenversicherung bei meinem Flussgrundstück? Und wer sagt, das ist mir zu riskant, ich nehme das oben auf dem Berg, der hat natürlich auch das Problem, dass er da immer hochkommen muss, muss ich vielleicht noch extra ein Auto kaufen, aber dass der dann das Risiko für den anderen unten trägt, das muss nicht sein. Und der kann sich dann überlegen, ob er auch eine Elementarschadenversicherung abschließt. Und das sollte jedem offen stehen. Also insofern müsste es wichtig sein, dass die Versicherungen sich nicht drum drücken können. Das erleben wir nämlich auch hier und dort und sagen, nee, den versichern wir nicht. Jeder muss versichert werden können, aber es muss freiwillig sein.
Haus und Grund bleibt dran. Ich fasse zusammen, Herr Warnecke, wir widmen uns jetzt den weniger technischen Dingen, nämlich eher dem flüssigen.
Dem flüssigen, wahren Leben. Da bin ich ja dann doch mal Berliner, so wie auch, wie Sie es sind. Und ja, manchmal muss man den Ernst hinter sich lassen und das Ganze in Rotwein ertränken.
Nun gibt es Wein. Zum Wohl, Herr Warnecke.
Zum Wohl.